Ich bin sehr dankbar, dass ich hier sprechen darf, weil Interdisziplinarität ist das Salz in der Suppe der medizinischen Arbeit. Und für uns ist das eher eine Herausforderung, das Thema. Denn wenn man sich die Literatur anschaut, was kann die Radiologie beitragen zum Thema Return to Work, dann muss man sagen, da gibt es bei einer einschlägigen PubMed-Suche keinen einzigen Treffer. Daher ist das eine wissenschaftliche Herausforderung und ich werde jetzt einmal versuchen, hier einen Diskussionsbeitrag zu leisten, ohne dass wir hier Zahlen präsentieren können, weil es eben dazu keine Studien gibt und auch versuchen, das Feld ein bisschen zu beleuchten. Etwas, was wir, glaube ich, aus dem Abend schon, obwohl er noch nicht zu Ende ist, als erstes Resümee ziehen können, ist wohl, dass die Dokumentation, das Assessment, der entscheidende Punkt ist. Und vielleicht haben wir Radiologen hier die Chance, ein bisschen etwas zu ihrer Arbeit und zur Verbesserung ihrer Arbeit beizutragen, weil immerhin, wenn man ein Röntgenbild macht, dann ist die Sache schwarz auf weiß am Tisch, wie es im umgangssprachlichen Ton heißt. Und nun überlegen wir uns einmal hier bei dieser radiologischen Aufnahme der Lendenwirbelsäule, also es ist in Antiflexion, sehen Sie da was? Vielleicht sehen manche von Ihnen hier eine Verschmälerung des Bandscheibenraumes. Vielleicht sehen Sie hier eine stärkere Sklerosierung der Facettengelenke. Wir werden uns also jetzt versuchen, anhand dieses einleitenden Beispiels der Problematik etwas zu nähern. Und werden uns vor allen Dingen der Frage widmen, welche Rolle spielt eben die Dokumentation, nämlich in Form des Assessments, vor allen Dingen im Hinblick auf degenerative Erkrankungen und Trauma. Und schließlich, und das leitet dann gleich über zur nächsten Thematik und zur nächsten Folie, wie können wir die Bildgebung mit den Outcomes, also den Erfolgs-, den Management, Patientenmanagement-Erfolgszielen vereinbaren? Und es gibt hier bei so einer radiologischen Healthcare-Pyramide, wenn man die versucht hier darzustellen, auch genau das Problem, das ich zuerst schon adressiert habe. Die Radiologen beschäftigen sich furchtbar gern mit Untersuchungstechniken, Physik, Technik, dann Anatomie. Und dann wird es plötzlich relativ dünn und immer dünner und dünner und dünner. Und es ist also jetzt derzeit eine große Diskussion, wie können wir das, was wir auf den Bildern sehen, wirklich verwenden zu ganz gezielter Orientierung in Richtung nicht nur, dass es den Patienten, sondern auch, dass es für die Gesellschaft besser geht, sondern auch der Gesellschaft. Sie sehen hier ein Beispiel einer Lendenwirbelsäule, das war 2011, eines älteren Herrn. Und da war, ist also eine Fülle von Dingen befunden worden. Wenn man sich den Röntgenbefund durchliest, auf der Seitaufnahme hat man eine Reihe von Bandscheibenverschmälerungen gesehen, Facettengelenksarthrosen. Nicht beschrieben wurde, dass der Patient eigentlich ein bisschen Skoliose hat. Und 4 Jahre später hat sich das doch deutlich verstärkt. Und wenn Sie dann die Befunde durchlesen, dann wird diese Erkenntnis meines Erachtens völlig unterschätzt. Weil das für uns irgendwie, sowohl für die Befunde als auch für diejenigen, die Befunde lesen, so als, ich möchte jetzt nicht sagen normal, aber als Alterungsprozess wahrgenommen wird. Und das spielt natürlich dann sicherlich auch eine Frage der therapeutischen, der Patientencompliance, der therapeutischen Effektivität und all diese Dinge. Ich denke, dass wir sehr viel gewinnen, wenn wir heute nach Hause gehen und sagen, wir nehmen auch geringe Skoliosen als eine sehr ernste Veränderung wahr, sollen sie dokumentieren, quantifizieren und wenn diese Patienten Kontrolluntersuchungen kriegen und die chronischen Kreuzschmerzpatienten, die kriegen das ja sehr häufig, dann sollte man auch wirklich darauf eingehen und ganz gezielt sich anschauen, wie sich diese Situation entwickelt hat. Das ist das Awareness-Problem. Dieses Awareness-Problem ist uns bekannt aus der Osteoporose. Sie sehen hier einen relativ alten Beitrag aus der Tageszeitung Die Presse aus dem Jahre 2005, wo also das schon als Skandal damals dargestellt wurde. Und was war das Problem, was war der Skandal? Das war die sogenannte Impact-Studie, die 2004 publiziert wurde von einer Arbeitsgruppe aus San Francisco und die gezeigt hat, dass ungefähr 50% der Wirbelfrakturen bei Osteoporose nicht im radiologischen Befund erwähnt war. Die Impact-Studie hat aber übrigens auch gezeigt, von denen Frakturen, die erwähnt waren, ist wiederum nur die Hälfte im Arztbrief oder im Ambulanzakt vermerkt worden. Also das ist einfach in einer Zeit gewesen, die wir heute Gott sei Dank als Vergangenheit betrachten können, dass eine osteoporotische Fraktur, so wie ich es in meiner Ausbildungszeit gelernt habe, ein normaler Alterungsprozess ist. Und ich habe noch die großen Diskussionen im alten AKH erlebt, wo es darum gegangen ist, zu definieren, ob die Osteoporose überhaupt eine Erkrankung ist oder nicht, weil die Mehrzahl, vor allen Dingen unserer akademischen Lehrer, der Ansicht war, dass das eigentlich was Physiologisches ist, so wie man so Pigmentflecken auf der Haut bekommt. Mittlerweile gibt es eine Reihe von Studien, die das also zeigen. Und ich glaube, dass wir das auch über diesen Begriff des Awareness-Problems hier ganz stark erweitern sollten und nicht nur auf das Problem der Osteoporose, sondern überhaupt auf die degenerativen Erkrankungen beziehen sollten. Das heißt, Indikationen müssten hier diskutiert werden. Es gibt sie heute nicht. Und das ist sicherlich eine Herausforderung auch von wissenschaftlicher Seite für die nächsten Jahre, dass wir den prädiktiven Impact, wie es so schön heißt, die Prävention darauf aufbauen und daraus ableiten und natürlich auch die Partizipation des Patienten hier einbeziehen, wobei ich das jetzt sehr aus der Blickrichtung des Radiologen sehe, nämlich Partizipation des Patienten ist ja in diesem technischen Fach nicht immer etwas Selbstverständliches aus den verschiedensten organisatorischen, administrativen, kulturellen Umgebungs- oder kontextbezogenen Gründen. Ich denke, dass diese 3P, ergänzt durch die personalisierte Medizin, sicherlich eine ganz wesentliche Stoßrichtung sind, in die wir uns hier bewegen sollten. Nun, was können wir auf den Bildern sehen und wie können wir uns so ein Assessment vorstellen? Wenn wir einen Ausflug von den degenerativen Erkrankungen in die Traumatologie machen, so ist das etwas sehr Bekanntes. Auch in der Rheumatologie ist das Assessment klar definiert und in der Traumatologie, im Gegensatz zur Rheumatologie, spielt die Bildgebung hier eine große Rolle. In der Rheumatologie würde sie sie auch spielen, wenn es entsprechende Studien dazu gäbe, aber das ist eine sehr, sehr aufwendige Angelegenheit, sich hier dieser Thematik zu nähern. Wir sehen hier die Magelsche Klassifikation und wir sehen zum Beispiel auch nach Bondurant die Rückenmarksverletzungen, die also sehr klar definiert sind. Und hier haben Sie so ein Beispiel, ein Bondurant Typ 1 mit einem Myelonödem, mit einer hämorrhagischen Komponente. Und wenn Sie so etwas sehen, dann können Sie also schon relativ klar auch auf die Prognose schließen, weil Sie wissen, dass diese Veränderungen, die Signalintensitäten durch einen irreversiblen Schaden verursacht sind. Das Bondurant Typ 2 ist etwas ganz anderes. Sie sehen hier, dass das eigentlich weniger Blutungskomponenten sind, sondern vor allen Dingen Ödeme sind. Das heißt, wenn Sie das sehen, dann können Sie eigentlich auch sofort schon im Schockraum unter den akut traumatologischen Bedingungen wirklich erste Aussagen mit einer relativ hohen Vorhersagekraft treffen, die natürlich dann einerseits zur Therapieentscheidung zur weiteren und andererseits aber auch gerade in solchen Situationen für die Information der Patienten und der Angehörigen von großer Bedeutung sind. Das wäre ein Beispiel für Bondurant Typ 3. Das ist schwierig, da tun wir uns schwer, weil da ist die Prognose sehr variabel, weil das sind Teilrupturen der Fasern des Myelons und das hängt natürlich dann sehr auch von der Lokalisation ab, welche Anteile der Fasern hier betroffen sind oder nicht. Eine ähnliche Situation, die sich interessanterweise in der Praxis kaum durchsetzt, betrifft die Achillessehne. Sie sehen hier ein klassisches Beispiel einer Tendinose, der Verdickung der Achillessehne. Man kann das mit der MRT oder auch mit dem Ultraschall darstellen, wobei heute eher der Trend in Richtung Ultraschall wieder geht, Gott sei Dank, weil dieses Verfahren viel leichter verfügbar und auch viel kostengünstiger ist, wie wir wissen. Und auch hier ist es möglich, anhand des Ausmaßes des Querschnittes, der Querschnittsfläche der Achillessehne oder des kürzeren Querdurchmessers, auch prognostische Einschätzungen hinsichtlich des Rupturrisikos zu treffen. Leider gibt es auch da in der Studienlage nur sehr wenige valide Ergebnisse. Es gibt das Erkenntnisse nur an ganz geringen Zahlen von Patienten, sodass das nicht validiert ist. Was wir aber wissen und was wir heute haben, ist bei der Achillessehne, dass wir klare nosologische Differenzierungen dieser Erkrankungen vornehmen können und wir wissen, dass nur eine dieser vielfältigen Veränderungen der Achillessehne, so wie sie hier beispielsweise aussieht, oder ein ähnlicher Schnitt, ein anatomischer Schnitt, wo Sie hier diese fokalen Tendinosen sehen, wir wissen, dass diese Tendinosen eigentlich das einzige Problem sind, das das Rupturrisiko erhöht und dann im Rahmen eines Bagatelltraumas zur Ruptur führen kann. Was da dahinter steht, und warum wir das so vorfinden, das ist nach wie vor ein ungelöstes Problem. Es gibt hier einerseits die mikrotraumatische Theorie und andererseits die mikrovaskuläre Theorie, wobei heute der Trend sehr stark in Richtung Mikrotraumata gehen, die offensichtlich dann zu einer Veränderung der Dermatan- und Keratansulfat-Seitenketten der Kollagenfasern führen und die dann hydrophob werden und dann hier an dieser Stelle diese Ketten, diese Kollagenfaservernetzungen aufbrechen und das dann offensichtlich die Stelle ist, wo sich dann Mikrorupturen entwickeln und diese Mikrorupturen können dann zu einem Reparationsvorgang führen, den wir dann in der Achillessehne mittels Farbdoppler als solchen erkennen können. Aber es weiß noch niemand, ob diese Reparationsphase, wenn diese Achillessehnen deutlich hypervaskularisiert sind, und das brauchen Sie, können Sie mit einem Knopfdruck am Ultraschallgerät sofort erkennen, weil die normale Sehne ist nicht vaskularisiert, wie wir alle wissen, dann kann man anhand dessen diesen Prozess dokumentieren. Es weiß aber niemand, ob das nicht vielleicht die vulnerable Phase ist, in der dann das Rupturrisiko besonders hoch ist. Dafür steht der Beweis wissenschaftlich nach wie vor aus. Und vermutlich ist die Stelle dort, wo die Muskelfasern des Gastrocnemius und des Soleus sich überkreuzen und in bestimmten Situationen, also wir haben jetzt kürzlich in einer Studie festgestellt, dass sich dabei auch auswirkt die Beinachse, ob Varus oder Valgus vorhanden ist, beziehungsweise die Hyperpronation. Es dürfte aber auch die Tibia-Rotation eine Rolle spielen, dass all diese Faktoren zusammen offensichtlich bei ungünstigen Winkelverhältnissen zu einer Friktion an diesen Überkreuzungsstellen führt, die alle Traumatologen kennen und jeder weiß, wo die Achillessehne häufigerweise rupturiert, genau in diesem Bereich ist. Wo wir sehr weit sind und hoffen, dass wir etwas zur Prävention, zur Therapie beitragen können, aber da gibt es großen Diskussionsbedarf, das ist das Grading von Knorpelschäden. Es setzt sich langsam durch, dass wir die Begriffe degenerative Chondropathie und Chondropathie und Arthrose doch offensichtlich als sequentiellen Ablauf eines degenerativen Erkrankungsprozesses klar definieren können, nämlich und ihn auch differenzieren können von einem traumatologischen Ereignis eines Knorpelschadens, so wie diese osteochondrale Läsion hier, die wie ausgestanzt aussieht und diese bei einer degenerativen Chondropathie in dieser Form eigentlich nie sehen. Es gibt noch eine dritte Form, nämlich den inflammatorischen Pattern, der hauptsächlich bei rheumatischen Erkrankungen vorhanden ist, aber den wir durchaus auch bei einer aktivierten Arthrose in ganz gleichartiger Form beobachten können. Das hat auch mit biomechanischen Veränderungen zu tun und vor allen Dingen mit den unterschiedlichen Verknüpfungen der entsprechenden kartilagellären Schichten. Und es gibt eine Fülle von Klassifikationsmodellen mittlerweile, wobei sich die von der International Cartilage Repair Society weitgehend durchgesetzt hat. Und Sie sehen also hier so einen Einriss, einen Patellaknorpel. Der Patellaknorpel eignet sich als Modell hier sehr gut, weil er einfach mit 6 mm Dicke beim normalen jungen Menschen für solche Modelle und das Heranziehen für Hypothesen sehr geeignet ist. Und Sie sehen, hier gibt es also diese Klassifikation, die auf der Bildgebung basiert, die eigentlich heute zum Standard gehört. Warum sage ich eigentlich? Weil natürlich vielfach diese Veränderungen und diese Gradings in den Befunden verwendet werden. Das Problem ist nur, was machen wir daraus? Oder was machen Sie daraus? Und diese Frage, denke ich, sollten wir in den nächsten Jahren auch forschungsgezielt viel besser und viel detaillierter beantworten. Nun schließt sich langsam der Kreis und wir gehen noch ein bisschen zu den degenerativen Wirbelerkrankungen. Sie sehen also hier eine Wirbelsäule aus einer Studie, die ich gemeinsam mit dem Kollegen Ebenbichler machen durfte, wo wir eine Reihe von solchen Wirbelsäulen ausgewertet haben und die segmentalen Bewegungen analysiert haben. Und ich habe Ihnen hier mal eingezeichnet, wie das also ausschauen kann und wie das also in normalen Fällen bei einer Wirbelsäule aussieht. Wenn man dann noch eine Funktionsaufnahme macht, wobei man die nur sehr gezielt einsetzen sollte, weil Funktionsaufnahmen sind heute diejenigen radiologischen Aufnahmen, die die höchste Strahlenexposition mit sich bringen. Seit also viele Untersuchungstechniken, vor allen Dingen wie die Urographie, durch Low-Dose-CT ersetzt wurden, ist bei den klassischen Röntgenaufnahmen, wie wir sie nennen, die LWS Zeitaufnahme mit Funktionen diejenige, die die höchste Strahlenexposition hat. Also das muss man sich vorher überlegen. Und wenn wir jetzt zurückgehen zu unserem Bild, das Sie vielleicht noch im Kopf haben von der ersten Folie, die ich hier präsentiert habe, dann sehen Sie, wenn man versucht, die Wirbel, die Diskusräume hier farblich wiederzugeben, da ist ein riesiger, ungeheurer Unterschied, wie diese Bandscheibenräume hier aussehen. Und ich denke, dass das auch vielleicht eine Möglichkeit wäre, einen Schlüssel zu finden zur Lösung, wie wir Patienten rascher wieder in den Arbeitsprozess eingliedern können, wobei ich jetzt nicht eingehe auf die Sondersituation von sportlich aktiven und beruflich aktiven Personen. Da geht es ja hauptsächlich dann um das sogenannte Return to Play und das ist wieder ganz eine eigene Sache. Und beim Assessment glaube ich, dass das, was wir als Radiologen von Ihnen lernen können, nämlich die Kinetic Chains, wie sie ja auch wundervollerweise hier in diesem Review-Artikel aus dem Jahre 2011 beschrieben sind und wie man das zum Beispiel in Bezug zum Ellbogen hier sehr gut darstellen kann, dass das möglicherweise eine sehr effiziente und auch für uns in der klinischen Praxis umsetzbare Möglichkeit ist, dass wir dieses Assessment in einer Form durchführen, dass es auch klinisch machbar ist. Denn das Problem hauptsächlich bei solchen Dingen ist natürlich, dass Sie dabei sehr viel Zeit investieren müssen und das ist in der klinischen Praxis nicht geeignet. Somit, zusammenfassend, Schmerzreduktion steht natürlich, und das ist sicherlich eines der ganz wesentlichen Therapieziele bei Ihnen, im Vordergrund und auch als Präventionsmaßnahme. Wir von Seite der bildgebenden Diagnostik möchten unseren Beitrag vor allen Dingen aber auch dazu leisten, dass wir die Progredienz dieser degenerativen Erkrankungen dokumentieren können, um hier vielleicht einmal einen Schlüssel zu finden, um die Progredienz zu verlangsamen, beziehungsweise auch präventive Maßnahmen zu einem sehr frühen Zeitpunkt zu finden, wo es sich auszahlen kann, dass die Progredienz wirklich gestoppt werden kann. Und der zweite Punkt, wir sollten von dem, was ich auch von meinen akademischen Lehrern in früheren Jahren gelernt habe, nämlich gerade bei so muskuloskeletalen Erkrankungen, kommt es sehr darauf an, wie ich die Situation des Patienten einschätze und wie ich das intuitiv abkläre. Die Intuition ist für uns Ärztinnen und Ärzte eine der ganz wesentlichsten diagnostischen Kriterien, ohne die geht gar nichts, aber es geht der Trend offensichtlich, und da hoffen wir auch einen Beitrag zu leisten zu können, zum wirklichen klaren Assessment. Vielen Dank.